5.
Im Laufe der nächsten Stunde hört ihr die Wochenschau, die Wochenrückschau zum Golfkrieg, zusammengestellt von der Lora Golfredaktion.
In dem Interview, das ihr in wenigen Momenten werdet hören, das ist, haben wir mit dem Jürgen Holzapfel geführt, geht es vorwiegend um die Landwirtschaft in der DDR. Wir haben
Das ist eine Sendung, wo es um Computer geht. Wir stellen zwei Beispiele vor, wo Computer die Arbeitsrealitäten von Frauen direkt verändern.
Lora Sommerpause.
40 Jahre widerständig.
Tauchen wir ein ins Archiv.
Bei Sendungen zum Frauenaktionstag vom 2. November gegen das imperialistische Patriarchat und seine Knechte. Wir werden uns als Feministinnen mit dem revolutionären schwarzen Befreiungskampf in den USA auseinandersetzen. Die Sendung wird am Dienstag, 4. Dezember um 2 Uhr wiederholt. Das Thema der ersten Sendung war PCER und Grapo im spanisch beherrschten Raum. Beide Sendungen und zusätzliches Material zum schwarzen Befreiungskampf in den USA sind demnächst auch als Broschüre erhältlich. Die heutige Sendung umfasst 6 Teile. Erstens die Einleitung, Geschichte und Aktualität des 2. November. Zweitens die Geschichte der Sklaverei und des schwarzen Widerstands in den USA. Drittens die Black Panther Partei und ihre Zerschlagung in den 60er Jahren. Viertens der Krieg gegen die schwarze Bevölkerung nach der Zerschlagung der Black Panther und die neueren Entwicklungen im Knastsystem. Fünftens der schwarze Befreiungskampf nach den Black Panthers. Der Massenwiderstand, die Sozialistische Republik Neuafrika, die Black Liberation Army und die New African People's Organization NAPO. Und schlussendlich sechstens die Schlussbemerkungen. Nun zu der Einleitung, die Geschichte und Aktualität des 2. November. Am diesjährigen internationalen Camp für Lesben und andere Frauen in Holland haben Frauen aus mehreren westeuropäischen Ländern und auch aus der Schweiz beschlossen, fortan jedes Jahr einen Frauenaktionstag gegen das imperialistische Patriarchat und seine Knechte durchzuführen. Weil wir unseren Widerstand ernst nehmen, müssen wir auch Knast und Repression ernst nehmen. Als Datum für den Aktionstag wurde der 2. November gewählt. Dieses Datum hat eine Geschichte. Am 2. November 1979 drang eine Einheit der Black Liberation Army in das Hochsicherheitsgefängnis von Clinton, New Jersey, USA, befreite ihr Mitglied Asata Shakur und brachte sie in Sicherheit. Am 5. November, Tag der schwarzen Solidarität, wurde den über 5000 DemonstrantInnen unter großem Jubel von der erfolgreichen Befreiung berichtet und über Tonband eine Botschaft von Asata übermittelt. Asata Shakur war bereits Kämpferin der Black Panthers gewesen. Der US-Staat und das zu neuer Größe erstehende Europa führen zurzeit einen Vernichtungskrieg gegen die politischen Gefangenen. Sie zielen damit gegen die revolutionären Kämpfe und den radikalen Widerstand in den Metropolen insgesamt. In der weltweiten Reorganisation der Kapitalverwertung und im Krieg gegen die Befreiungsbewegungen im Trikont können sie sich weniger als je eine zweite Front in ihrem Hinterland leisten. In Europa kämpfen seit dem 30. November 1989 über 40 Gefangene aus PCER und Grapo mit einem Hungerstreik gegen die Zerschlagung dieser letzten Kollektive von politischen Gefangenen durch den spanischen Staat und die Europapolizei. Das Schweizer Kapital hat seine Profite schon immer unter dem gewaltsamen Schutz der führenden imperialistischen Mächte gemacht, insbesondere des US-Staates. Heute ist der Schweizer Staat faktisch Mitglied der Europapolizei. In Fragen der Aufstandsbekämpfung ist er vorantreibend. Wir haben den Tag der Befreiung von Asata Shakur als Aktionstag von uns weißen Frauen gewählt. Als solche stehen wir in anderen Bedingungen und haben einen anderen Kampf zu führen als Sie. In dieser Sendung wollen wir die Geschichte und Aktualität des Kampfes von Asata darstellen, das heißt der revolutionären Bewegung, in der sie kämpft. In einem dritten Schritt wollen wir uns mit Verhältnissen zwischen Kämpfen von schwarzen und weißen Frauen auseinandersetzen. Wir haben in der letzten Sendung dargestellt, aus welcher feministischen Position heraus wir revolutionäre Kämpfe von geschlechtlich gemischten Bewegungen angehen. Wir wiederholen diesen Teil nicht, weil wir, wie gesagt, beide Sendungen als Broschüre herausgeben werden.
Give you that good feeling.
Wir kommen zur Geschichte der Sklaverei und des schwarzen Widerstands in den USA bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir behandeln dieses Kapitel ausführlich in der Broschüre und fassen uns hier thesenartig kurz. Erstens, Kapitalismus hat immer auf Sklaverei oder Leibeigenschaft beruht. In der Geschichte und Gegenwart der USA ist das unübersehbar. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts erarbeiteten schwarze Sklavinnen in den USA 3/4 der Weltproduktion von Baumwolle, das heißt des wichtigsten Rohstoffs für den damals wichtigsten Zweig der kapitalistischen Industrie in Nordamerika und Westeuropa inklusive Schweiz. Nach der formellen Abschaffung der Sklaverei der Schwarzen im Jahre 1865 wurde diese in drei Formen weitergeführt. Erstens Verschuldung aufgrund von Pacht und anderen Verträgen.
Diese Form hat seit Ende des 19. Jahrhunderts an Bedeutung verloren. Zweitens, häusliche Dienerinnenschaft und andere spezifisch den schwarzen Frauen zugemutete Formen der Sklaverei. Sie entstanden seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 1940 waren immer noch 60% der erwerbstätigen schwarzen Frauen Hausdienerinnen. Das bedeutete Einsperrung und Überausbeutung durch die weiße Hausherrin und sexistische Gewalt seitens des weißen Hausherrn, seiner Söhne und männlichen Gäste. Drittens, Knast. Wir beschreiben diese dritte Form genauer, weil sie mit dem Thema dieser Sendung direkt verknüpft ist. Die formell abgeschaffte Sklaverei wurde über Black Codes, Gesetze betreffend die Schwarzen, faktisch weitergeführt. Diese machten es möglich, Schwarze unter fadenscheinigen Vorwänden zu verhaften und zu langen Knaststrafen zu verurteilen. Beispielsweise mussten sie permanent einen Ausweis mit sich tragen, dass sie abhängig beschäftigt seien. Konnten sie sich nicht ausweisen, wurden sie verhaftet. Die Gefangenen wurden als ZwangsarbeiterInnen an die Plantagenbesitzer vermietet. Weil diese bei Tod einer Arbeitskraft nun keine Neuanschaffungskosten mehr hatten, verloren sie jedes Interesse an ihrer Erhaltung. Kranke Gefangene wurden zur Arbeit gepeitscht, bis sie tot auf dem Feld zusammenbrachen. Im Sträflingsverleihsystem des 19. Jahrhunderts steckten die drei Elemente der kapitalistischen Sklaverei: Ausbeutung mit der einzigen Grenze des Todes, Vernichtung der nicht profitabel Ausbeutbaren und permanente Kontrolle und Gewalt. Zweitens, aus Furcht vor SklavInnenaufständen organisierten die Plantagenbesitzer im Süden ihren Staat als besetztes Territorium. In Mississippi zum Beispiel fanden jeden Abend nach Sonnenuntergang militärische Übungen statt. Die berittene Miliz verteilte sich dann auf die ihnen zugewiesenen Reviere und patrouillierte die ganze Nacht. Sie musste die SklavInnen daran hindern, von einer Plantage zur anderen zu gehen und einen Aufstand zu organisieren. Schwarze ohne Pass durften die Straßen von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens nicht betreten. Diese Kontrolle hat sich bis heute erhalten in der militärischen Besetzung der schwarzen Wohnviertel durch die Polizei. Dritte These. Trotz permanenter Überwachung gab es permanent Arbeitsniederlegungen, Sabotagen und Revolten. Sklavinnen, die der sexistisch-rassistischen Gewalt der weißen Herren zu begegnen hatten, vergifteten öfters mal diese Herren. Eine andere Form des Widerstands war das heimliche Erlernen von Lesen und Schreiben und die Ausbildung anderer. In Louisiana zum Beispiel betrieb eine Sklavin eine Mitternachtsschule. Sie unterrichtete von nachts 11 Uhr bis morgens 2 Uhr, bis sie Hunderte ausgebildet hatte. Einem Teil der SklavInnen gelang die Flucht. Seit etwa 1642 gab es im ganzen Süden Gemeinschaften flüchtiger SklavInnen. Sie dienten als Stützpunkte organisierter Plünderungen in den Plantagen und stellten zeitweilig die Führung von Aufständen. Um 1770 und ab etwa 1830 entstanden Bewegungen von Schwarzen und Weißen für die Abschaffung der Sklaverei, sogenannte abolitionistische Bewegungen. Vierte These. Die herrschende Klasse musste einsehen, dass staatliche Gewalt allein die Sklaverei nicht absichern konnte. Sie begann, die Weißen insgesamt in Polizeifunktionen einzubeziehen. 1850 wurde die Fugitive Slave Act, Gesetz betreffend entflohene Sklavinnen, erlassen. Es bestimmte, dass entflohene SklavInnen ohne juristische Formalitäten eingefangen und an ihre sogenannten Besitzer entführt werden durften. Die Plantagenbesitzer schrieben dafür hohe Belohnungen aus. Als Antwort auf dieses Gesetz begannen geflohene SklavInnen Selbstverteidigungsgruppen zu bilden. Der weiße Abolitionist John Brown baute 1857 eine Guerilla von Schwarzen und Weißen auf.
Weil diese Guerilla einen Fehler machte, konnte der US-Staat sie nach kurzer Zeit zerschlagen. Fünftens. In der Geschichte der USA gab es zwei Perioden, in denen eine gleichberechtigte Integration der Schwarzen in die weißen ausgebeuteten Klassen möglich erschien. Wir beleuchten in diesem Teil die erste Periode von 1860 bis 1876. 1865 wurde die Sklaverei abgeschafft, 1867 bekamen die schwarzen Männer das Wahlrecht. Im Hintergrund stand der damalige Interessenkonflikt zwischen der Industrie- und Bankenbourgeoisie der Nordstaaten, vertreten durch die Republikanische Partei, und den Plantagenbesitzern der Südstaaten, vertreten durch die Demokratische Partei, der im Sezessionskrieg 1860 bis 1865 gipfelte. Die Bourgeoisie der Nordstaaten konnte ihre Interessen nur durchsetzen, indem sie die schwarzen Männer und Frauen in die republikanische Armee und die schwarzen Männer als Wähler für die republikanische Partei mobilisierte. Die demokratische Partei konnte demgegenüber mit Leichtigkeit die weißen Arbeiter und Bauern gewinnen, die von den republikanischen Regierungen enttäuscht waren. Sie mobilisierte zugleich rassistisch gegen eine angebliche Negerdominanz. Vor allem aber machte die Demokratische Partei den weißen Arbeiter, Bauern und Kleinbürgern, Männern vor, wie sie sich der angeblichen Negerdominanz erwehren könnten. Es war faktisch die Demokratische Partei, die den Ku Klux Klan als ihren Terrorarm gründete und führte. Diese konzentrierte sich zunächst auf die Ermordung von schwarzen Männern, die sich in die Wahllisten eingeschrieben hatten. Die Stimmenzahlen für die Republikanische Partei stürzten sogar in schwarzen Wohngebieten auf Null. Die weißen Arbeiter, Bauern und Kleinbürgermänner begannen nach dem Vorbild des Ku Klux Klan ihre eigenen Lynchmordbanden zu bilden. Es sieht so aus, dass sie so ihr Monopol über die weißen Frauen als ihre Sklavinnen durchsetzten. Weiße Männer verbrannten unzählige schwarze Männer unter der Beschuldigung, sie hätten eine weiße Frau vergewaltigt. Schwarze Frauen hingegen durften durch Männer aller Hautfarben vergewaltigt werden. Gelyncht, zum Beispiel an Straßenlaternen gehängt, wurden sie ohne Begründung. Sechste These. Bis zum Ersten Weltkrieg blieben die Schwarzen von der Lohnarbeit weitgehend ausgeschlossen. Die Industrieunternehmer im Norden diskriminierten die Schwarzen zugunsten der massenhaft einwandernden EuropäerInnen. Erst mit dem Ersten Weltkrieg und 1924 mit einem Gesetz stoppte der US-Staat die Einwanderung aus Europa und begann massenhaft Schwarze zu beschäftigen. Seit dem Einwanderungsstopp gegen EuropäerInnen entflohen viele Schwarze aus den alten Sklavinnenstaaten nach Norden. Neu einwandernde MexikanerInnen und Puerto RicanerInnen nahmen im Süden sofort ihre Stellung ein. Die dortigen Bedingungen der Lohnarbeit blieben der Sklaverei ähnlich, die Häufigkeit rassistischer Gewaltakte weit über dem nationalen Durchschnitt, das Lohnniveau weit darunter. Dies alles verbilligte für die US-Industrie insgesamt die Rohstoffe, von denen 1946 die Hälfte im Süden produziert wurde. Es reizte außerdem sogenannte Zukunftsindustrien wie die Chemie oder die Elektronik, sich im Süden anzusiedeln. Der Aufstieg der USA zur weltweit führenden Wirtschaftsmacht beruhte auf kapitalistischer Sklaverei. Siebtens. Die US-imperialistische Expansion der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts verlängerte die inneren Strukturen der Sklaverei auf die äußeren Kolonien Philippinen, Hawaii, Kuba und Puerto Rico. Der Expansion ging eine Verschärfung im Innern voraus, Rassentrennung und massenhafte Lynchmorde.
Der Aufstieg der Befreiungsbewegungen in den äußeren Kolonien seit etwa 1940 wirkte wiederum auf die Schwarzen in den USA zurück, am stärksten die Revolution in Kuba. Achtens. Es war immer eine spezifische Aufgabe der Schwarzen, die Kriege der US-Finanzbourgeoisie zu führen. Den erwähnten Sezessionskrieg, die Weltkriege, den Koreakrieg, den Vietnamkrieg, heute den imperialistischen Krieg in der Golfregion. Neuntens. Es hatte in der Geschichte der USA immer wieder kurze Perioden des Zusammenkommens der Kämpfe von Schwarzen und Weißen gegeben. In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts zum Beispiel entstand aus gemeinsamen Kämpfen von Schwarzen und Weißen für bebaubares Land eine populistische Bewegung, die zeitweilig Schwarze gegen Lynchmordversuche verteidigte. Ihre weißen Führer integrierten sich nach dem Zusammenbruch der Bewegung im Jahr 1896 in die Kampagne für weiße Vorherrschaft. Der gleiche Mechanismus wird uns in den Anfängen des weißen antiimperialistischen Widerstands der 70er Jahre dieses Jahrhunderts begegnen. Mit ganz wenigen Ausnahmen war und ist für die Weißen radikaler Widerstand eine vorübergehende Lebensphase. Die Integration der weißen ArbeiterInnen in den Imperialismus bedeutete in der ganzen Geschichte eine tiefe Spaltung und Lähmung. Weiße ArbeiterInnen waren sich beispielsweise bis zur formellen Abschaffung der Sklaverei einig, dass diese zu einer unerwünschten Überschwemmung des Lohnarbeitsmarktes führen würde und abzulehnen sei. Die Gewerkschaften schlossen noch in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts schwarze ArbeiterInnen aus. Nach dem Musikstück kommen wir zur Black Panther Partei.
Drittens, die Black Panther Partei. Vorgeschichte, die Bürgerinnenrechtsbewegung. Zwischen etwa 1941 und 1963 gab es eine zweite Periode, in der eine gleichberechtigte Integration der Schwarzen in die weißen ausgebeuteten Klassen möglich erschien. Der oberste Gerichtshof erklärte die Gesetze der Rassentrennung und den Abschluss der Schwarzen von den Wahlen, den Ausschluss der Schwarzen von den Wahlen für verfassungswidrig. Hintergrund war, dass der US-Imperialismus in nie zuvor erreichtem Ausmaß die schwarzen Männer und Frauen für den Kriegsdienst und für die Lohnarbeit beanspruchte. Diese Periode von Weltkrieg, Wirtschaftsaufschwung und scheinbaren Integrationsmöglichkeiten bildete den Boden für eine reformistisch dominierte Bürgerinnenrechtsbewegung. Die schwarzen Massen machten in dieser Bewegung und in der ständigen Konfrontation mit dem gewalttätigen Rassismus ihre eigenen radikalisierenden Erfahrungen. Sie durchbrachen zunehmend den reformistisch abgesteckten Rahmen. Im Sommer 1965 gab es in allen größeren Städten der USA massive schwarze Rebellionen. Mit ihrem Nein gegen den Kriegsdienst und gegen den Krieg in Vietnam wirkte die schwarze Befreiungsbewegung auch radikalisierend auf die weiße Anti-Vietnam-Kriegsbewegung. Dies ermöglichte eine Periode des Zusammenkommens der Bewegungen. Die Bullen taten von Anfang an alles, damit aus den radikalisierten schwarzen Massen heraus keine revolutionäre schwarze Führung entstehen könne. 1965 wurde mit Beteiligung des FBI der erste potenzielle Träger einer derartigen Führung ermordet, Malcolm X, schwarzer Nationalist und Gründer der Organization of Afro-American Unity. Er hatte vertreten, dass die Probleme der Schwarzen nur durch eine bewaffnete Revolution lösbar seien. Aber er definierte die Schwarzen in den USA immer noch als AfroamerikanerInnen, also als Bürgerinnen der USA. Es entwickelten sich weitere Ansätze einer revolutionären Führung. Die Geschichte der Black Panther Partei. Im Oktober 1965, nach den schwarzen Rebellionen in allen größeren US-Städten, gründeten einige wenige Schwarze in der West Oakland, Kalifornien, die Black Panther Partei der Selbstverteidigung. Die Selbstverteidigung bestand darin, dass vor allem Huey Newton und Bobby Seale in bewaffneten Patrouillen die Wohnviertel der Schwarzen durchstreiften, um Schwarze gegen die Polizeigewalt zu schützen. Erklärtes Ziel der Black Panthers war die Gründung einer revolutionären Partei. Die Patrouillen griffen nicht ein, wenn die Polizei eine sogenannte ordnungsgemäße Verhaftung durchführte. Sie griffen ein, wenn die Polizei schlug oder beschimpfte. Griffen sie ein, so wichen sie auch dann nicht, wenn die Polizei Verstärkung holte. Schoss die Polizei, so schossen sie zurück. Die Polizei musste berücksichtigen, dass das Umfeld in den schwarzen Vierteln explosiv war. So musste sie sich mal für mal aus den Konfrontationen zurückziehen. Sie konnte die Panthers nicht verhaften. Über die informellen Kommunikationsnetze unter den Schwarzen verbreitete sich die Nachricht von den Black Panthers wie ein Lauffeuer. Den Black Panthers gelang es, Mitglieder der Banden von schwarzen Jugendlichen, der Gangs, anzuziehen. Diese Gangs bewegten sich innerhalb der Grenze des Erlaubten. Es war erlaubt, andere Schwarze zu berauben, zu vergewaltigen und umzubringen. Die Black Panthers überschritten systematisch diese Grenze. Sie schlugen mit ihren Patrouillen praktisch vor, die bewusstlose gegen die Schwarzen selbstgerichtete Gewalt in bewusste gegen den Feind gerichtete Gewalt umzuwandeln. Es zeigte sich, dass viele diese Grenzen überschreiten wollten, ihren Zorn und ihre Frustration in andere Richtung als gegen die Schwarzen selbst lenken wollten, aber nicht wussten wie. Nachdem die Patrouillen etwa ein Jahr lang stattgefunden hatten, wurde Newton in einer der Schießereien verletzt und ein Polizist erschossen. Doch die Bullen konnten Newton immer noch nicht verhaften. Die Black Panthers bekamen Massenunterstützung. Die Black Panthers begriffen, wo sie Schutz finden konnten und starteten eine politische Offensive. Sie begannen ihre Arbeit im ganzen Land zu erklären.
Erst 1967 konnten die Bullen Newton verhaften. Erst 1989 konnten sie ihn ermorden. Als Antwort auf die Verhaftung 1967 und auf ihre politische Erklärungsarbeit wuchsen die Black Panthers schlagartig